Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Wir haben den 28. Oktober, es ist 8 Uhr morgens. Heute spreche ich wieder mit Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Guten Morgen, Herr Fratscher.
Guten Morgen, Herr Graben.
Seit wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, ist einiges passiert. Einmal gab es Ende letzter Woche zwei sehr ernüchternde Studien zur Perspektive für die deutschen und europäischen kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und dann hat eine Diskussion über einen neuen Lockdown Fahrt aufgenommen. Damit soll das zuletzt rapide angestiegene Infektionsgeschehen wieder unter Kontrolle gebracht werden. Das Ganze läuft wenigstens in den Medien unter Lockdown Light und hat, je nachdem, wen man fragt, leicht unterschiedliche Geschmacksrichtungen. In jedem Fall wird dieser Lockdown heute Hauptgegenstand der Diskussion zwischen der Bundeskanzlerin und den Länderchefs sein. Fangen wir also am besten damit an. Auch Sie haben sich für einen solchen begrenzten Lockdown ausgesprochen. Was genau stellen Sie sich darunter eigentlich vor?
Das, was ich mir unter einem Lockdown jetzt vorstelle, erstmal gefällt mir der Begriff nicht, weil es klingt so, als würden wir alle eingesperrt und keiner dürfte mehr raus. Aber sehr konsequente Kontaktbeschränkungen, dass Menschen, wenn es geht, nicht mehr zur Arbeit müssen, sondern zu Hause bleiben, dass auch dort, wo man sich trifft, Gastronomie und auf Reisen, und dass man mit Ausnahmen, deshalb auch dieser Unterschied zur ersten Krise, zur ersten Welle, Schulschließung und Kitaschließung vermeidet, weil ich glaube, das trifft die Menschen oder sehr viele Menschen ungewöhnlich hart und hat auch einen sehr großen Effekt auf die Wirtschaft. Dass man also die Lehren aus der ersten Welle mitnimmt, was hat funktioniert, um jetzt diese zweite Welle zu durchbrechen. Das ist, und das versucht, und das ist, glaube ich, nochmal der zweite wichtige Punkt, dadurch, dass man das jetzt sofort macht, dass man vermeidet, dass es eben 2 oder 3 Monate andauert, sondern dass man hoffentlich das dann auf 2 oder 3 Wochen beschränken kann und dann vor Weihnachten wieder zu einer einigermaßen Normalität zurückkehren kann. Das ist kurz gesagt die Idee dahinter und das Argument, wir können uns keinen zweiten Lockdown leisten, das geht nicht, können wir nicht machen, ist, ich glaube, davon von diesem Gedanken, dieser Behauptung müssen wir einfach Abstand nehmen. Es geht darum, das Virus so gut es geht zu begrenzen, einzufangen, die Welle zu durchbrechen. Und vielleicht noch ein Punkt dazu, was mich extrem stört an der Diskussion, ist immer dieses Argument, Schutz der Gesundheit und Schutz der Wirtschaft, die stehen miteinander in Widerspruch. Wenn wir jetzt versuchen, die Menschenleben zu retten und Infizierte zu schützen, dann hat die Wirtschaft einen riesigen Schaden. Und das ist einfach falsch. Schutz der Gesundheit und Schutz der Wirtschaft sind zwei Seiten der gleichen Medaille, die gehören zueinander. Und es ist das Virus, das diesen wirtschaftlichen Schaden verursacht, nicht die Restriktion, die Maßnahmen, sondern ganz im Gegenteil. Wenn sie klug gemacht werden, dann würde ein solcher Lockdown-Light, wie man ihn nennt, sogar wirtschaftlichen Schaden begrenzen. Und das ist, glaube ich, was man nicht häufig genug betonen kann.
Aber also Sie sagen jetzt, man muss sich von diesem Gedanken der wirtschaftlichen Katastrophe durch einen zweiten, wie auch immer gearteten Lockdown oder auf jeden Fall in irgendeiner Form Beschränkung des öffentlichen und des wirtschaftlichen Lebens verabschieden. Gleichzeitig ist das aber natürlich etwas, worüber wir auch hier im Podcast gesprochen haben, also dass es eben natürlich erhebliche Folgen für die deutsche Wirtschaft hätte. Sie sagen jetzt, man darf das nicht gegeneinander aufwiegen, da bin ich natürlich auch ganz bei Ihnen. Nichtsdestotrotz muss man nicht, gehört es nicht auch zur Ehrlichkeit dazu, zu sagen, diese Maßnahmen werden Folgen haben und da müssen wir uns klarsichtig darauf einstellen. Also gibt es Modellierungen dafür, was für eine Folge ein Katalog an Begrenzungen, der nun gerade auch wieder die Gastronomie sehr treffen würde, der Kulturbetrieb allgemein würde wieder sehr hart getroffen werden. Also was für Folgen rechnen Sie da?
Vielleicht 2 Punkte dazu, wie die Wirtschaft sich auswirkt. Einmal gesamtwirtschaftlich und einmal auf die einzelnen Branchen, denn bei den Branchen haben Sie in der Tat recht, das trifft die natürlich extrem ungleich. Gesamtwirtschaftlich gesehen gibt es dazu Szenarien, wie eine zweite Welle die Wirtschaft treffen könnte. Und das hat der Internationale Währungsfonds vor 2 Wochen gemacht. Wir hatten auch am DIW Berlin etwas ganz Ähnliches gemacht. Und der Internationale Währungsfonds geht in den Rechnungen aus, dass eine zweite Welle weltweit dass die Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr um 4% schwächen würde, im Vergleich zu dem, was ohne eine zweite Welle passiert wäre. Heißt auch, dass wir uns in vielen Volkswirtschaften, auch in Deutschland, wieder auf eine erneute Abschwächung der Wirtschaft einstellen müssen in dieser zweiten Welle. Also die Unterschiede sind dramatisch. 4 Prozentpunkte, das heißt, ja, die deutsche Wirtschaft wird im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht 4,5% wachsen, sondern wahrscheinlich eher stagnieren oder nur leicht wachsen, sich nur leicht wieder erholen. Also die gesamtwirtschaftlichen Effekte sind riesig. Jetzt ist das natürlich ja eine Modellrechnung, ein Szenario, eine Wenn-Dann-Analyse. Und wie stark dieser Effekt ist, hängt eben von der Stärke der zweiten Welle ab und wie schnell es gelingt, diese Welle zu begrenzen und zu beenden. Das ist die große Frage. Und jetzt, wenn die Welle sehr stark wird, so wie in der ersten Welle im März, April, Mai in Europa zumindest, dann wäre der wirtschaftliche Schaden noch größer. Ja, wir wissen, was damals passiert ist. Im zweiten Quartal ist die deutsche Volkswirtschaft um 10% geschrumpft. Und wenn wir es gut machen, wenn es gelingt, diese zweite Welle so klein wie möglich zu halten und so schnell wie möglich zu beenden, dann sind dementsprechend die Kosten sehr viel geringer. Gesamtwirtschaftlich, wie gesagt, ist meine Sorge, wenn es uns nicht gelingt, diese zweite Welle schnell zu beschränken, dann sind die Kosten enorm. Zumal die Widerstandsfähigkeit, die Resilienz der Wirtschaft in einer zweiten Welle natürlich nicht die gleiche ist wie in der ersten. Viele Unternehmen haben ihre Rücklagen aufgebraucht, viele haben sich massiv verschuldet. Und wenn jetzt eine zweite Welle so ähnlich wie die erste kommt, dann werden viele Unternehmen das einfach nicht überleben können. Dann steigt die Arbeitslosigkeit und dann entsteht eben dieser wirtschaftliche Schaden, der in diesem Szenario da berechnet ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt betrifft die Branchen. Und wenn man über einen Lockdown-Light oder wie auch immer spricht, dann muss man natürlich ehrlich sagen, dass gewisse Branchen wie Gastronomie, wie die alles, was mit Reise zu tun hat, Hotels, auch Teile des Einzelhandels sehr, sehr hart getroffen sind, weil dort finden Kontakte statt, in Cafés, in Bars, in Restaurants. Wenn es dort die Maßnahmen gibt, dann stehen natürlich dort viele am Rande ihrer Existenz, weil sie dann Gefahr laufen, dass sie so viele nicht wirklich wieder sich erholen können nach einer zweiten Welle. Und das ist das große Problem, was man ehrlich ansprechen muss, dass eben zum Schutz der Gesamtwirtschaft hier einzelne Branchen sehr, sehr stark betroffen sind. Und da muss man wirtschaftspolitisch versuchen, diesen Branchen zu helfen. Beispielsweise mit Verlustrücktrag können wir vielleicht gleich drüber sprechen, über welche Maßnahmen. Aber vielleicht hier noch ein letzter Punkt dazu. Man muss sich ja auch immer überlegen, was würde denn passieren, wenn wir jetzt keine neuen Restriktionen erheben? Wenn wir die zweite Welle einfach mal laufen lassen, nach Prinzip Hoffnung und das wird dann irgendwie gut gehen. Würde das denn gut für Restaurants und Bars und Cafés und die Reisebranche sein? Und die Antwort ist ein klares Nein. Denn wir sehen ja, was in den USA passiert, wo man keine Restriktionen hat, wo die infizierten Zahlen immer hoch geblieben sind und nie wirklich runtergegangen sind. Dann bekommen Menschen Angst, dass sie sagen, ich gehe nicht mehr weg, weil ich werde nichts und nirgends geschützt. Also auch ohne Lockdown leidet dort die Wirtschaft und die Gastronomie und die Hotels. Also die Frage ist immer die der Alternativen. Und ein kurzer, gezielter Lockdown, der jetzt schnell passiert und die zweite Welle beendet, ist die wirtschaftlich ungleich bessere Option, als es laufen zu lassen.
Nun machen wir das ja hier in diesem Podcast häufiger, dass wir uns dann auch mal angucken, was es so an unliebsameren Szenarien gibt, über die man realistischerweise nachdenken muss. Sie propagieren hier jetzt einen kurzen, einige Wochen lang dauernden Lockdown, währenddessen voraussichtlich dann auch die Schulen und Kitas und so weiter aufbleiben, in der Hoffnung, dass damit dann eben diese zweite Welle gebrochen wird oder wenigstens das Infektionsgeschehen stark reduziert werden kann. Wenn das nicht ausreicht, wenn also nach diesen einigen Wochen, sagen wir 3 Wochen, sagen wir, es zeichnet sich ab, es hat sich nicht nachhaltig etwas gebessert, sagen wir, die Zahlen bleiben weiter hoch. Haben Sie dann bereits in der Schublade die nächste Eskalationsstufe? Also was wäre das nächste Maßnahmenpaket, das man ergreifen müsste, wenn denn dieser begrenzte Lockdown nicht funktioniert?
man sieht, was Spanien und auch zum Teil Italien machen. In Spanien gibt es wieder massive Ausgangsbeschränkungen, dass Menschen sogar in ihren Wohnungen bleiben müssen, in Madrid und drumherum und auch in anderen Regionen. Das wäre so ein logischer nächster Schritt, aber ich denke, das ist in Deutschland nicht durchzusetzen. Erfolg von jedem Lockdown und jedem Maßnahmenkatalog hängt letztlich nicht davon ab, wie gut die Maßnahmen sind, sondern hauptsächlich hängt es davon ab, wie stark die Akzeptanz der Bevölkerung ist. Weil wenn die Menschen sagen, mir ist es egal, ich will das nicht, ich lasse mich nicht zwingen, dies und jenes zu tun und halten sich nicht dran, dann kann der Staat dann noch und nöcher irgendwelche Vorgaben machen. Deshalb ist es so wichtig, dass die Politik überzeugt. Und für mich ist das einer der großen Gründe für den Erfolg oder ja doch den Erfolg, so würde ich es wirklich nennen, wie Deutschland mit der ersten Infektionswelle im Frühjahr umgegangen ist. Damals hat die Politik wirklich mit einer Stimme gesprochen, alle an einem Strang gezogen. Da wurde kein Geplänkel zwischen Ministerpräsidenten gemacht, wer ist jetzt cooler und kann noch einen draufsetzen oder sich unterscheiden von anderen, sondern da haben alle an einem Strang gezogen. Und die Bevölkerung hat die Botschaft sehr klar verstanden. Schau mal her, da stehen alle und sagen, das müssen wir jetzt machen, das ist das Richtige. Und sie haben gute Argumente und haben es klar dargelegt und waren ehrlich und haben auch gesagt, was sie nicht wissen. Denn viele Dinge wissen wir einfach nicht. Und das hat die Menschen beeindruckt, hat die Menschen überzeugt und hat dazu geführt, dass 90%, das zeigen Umfragen, 90% gesagt haben, die Maßnahmen sind genau richtig, genau das befolgen wir. 5% haben gesagt, selbst im Frühjahr gesagt, sie hätten sich noch härtere Maßnahmen gewünscht. Nur 4% haben gesagt, das wollen wir nicht. Ja, weil wir ja immer den Eindruck bekommen, auch in der Öffentlichkeit, es gibt eine riesige Gruppe von Menschen, die sich gegen diese Restriktionen wendet. Nein, das ist eine kleine Minderheit. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel, auch jetzt in einer zweiten Welle, die Akzeptanz zu schaffen, sodass die Menschen sich auch im Privatleben und wenn sie nicht irgendwie der Polizist neben einem steht, eben auch an diese Regeln halten, weil sie davon überzeugt sind.
Wir können ja in jedem Fall damit rechnen, dass natürlich für diese betroffenen Branchen, die ja ohnehin schon sehr leiden, also wie gesagt Gastronomie, Kultur, die ja sich immer noch nicht von den Auswirkungen eigentlich dieser ersten Welle wirklich sinnvoll erholen konnten. Wir können ja da fest damit rechnen, dass diese Leute durch einen zweiten Lockdown, wie auch immer er aussieht, hart getroffen werden. Was kann beziehungsweise vielleicht auch muss der Staat dann tun an zusätzlichen Maßnahmen, an zusätzlichen Hilfen, um diese Branche zu retten? Oder ist es dann, was wir ja auch bereits schon mehrfach thematisiert haben, einfach an dem Punkt, wo man sagt, die Aussichten für diese Betriebe sind so schlecht, dass man sie dann einfach über die Klippe springen lässt? Also wo sind wir auf diesem Kontinuum gerade?
Ja, ich denke, drei Punkte sind hier wichtig. Einmal die Möglichkeit des sogenannten Verlustrücktrags zu erhöhen. Dass also Unternehmen, also ein Restaurant, das artig Steuern, Abgaben gezahlt hat in den vergangenen Jahren, weil es gut gelaufen ist, man verdient hat, dass man denen erlaubt, die Verluste, die sie jetzt machen, gegen die Gewinne und gezahlten Steuern in den vergangenen Jahren gegenzurechnen. Das heißt, die würden im Prinzip einen Teil oder vielleicht sogar komplett das, was sie an Steuern in den vergangenen Jahren gezahlt haben, zurückbekommen. Das wäre eine Möglichkeit, was schnell helfen würde, weil das halt Geld in diese Kassen bringt und denen ermöglicht, damit halt ihre Kosten zu decken. Klar, Kurzarbeitergeld, solche Dinge laufen auch weiter. Also da hilft der Staat ja bereits jetzt massiv. Das Zweite wäre, dass man die Überbrückungshilfen, die jetzt schon da sind, Überbrückungshilfen, das klingt so ein bisschen, ja, nichtssagen, finde ich zumindest. Aber da ist die Idee, das ist ein bestehendes Programm, das im Juni eingeführt wurde, bei dem Unternehmen bis zu 3 Monaten ihrer Kosten, ihrer Betriebskosten vom Staat bekommen können. Mit einer Deckelung, klar, das ist jetzt nicht unendlich groß, aber für gerade über die, die wir jetzt sprechen, Restaurants, Bars, auch Hotels, ist das auskömmlich, wovon die einen größten Teil ihrer Kosten bedienen können. Auch da könnte man überlegen, ob man das nicht für gewisse Branchen großzügiger und stärker macht, dass man eben denen, die jetzt stark getroffen sind, unter die Arme greift. Und der dritte Punkt ist, Man muss auch so ehrlich sagen, es werden nicht alle Restaurants, Cafés, Geschäfte diese Pandemie wirtschaftlich überleben, weil auch die Menschen nicht nur jetzt, sondern auch in 2, wahrscheinlich 3 Jahren ihr Verhalten verändern und eben nicht mehr so viel weggehen, nicht mehr so viel reisen werden. Also wir werden dort gezwungenermaßen eine Anpassung sehen. Und deshalb muss man auch ehrlich sagen, der Staat kann nicht in jedem einzelnen Fall alle retten und alle zum Überleben bringen. Das geht nicht. Aber er kann eben mit diesen beiden genannten Maßnahmen, Verlustrückträge und gezielten Überbrückungshilfen, zumindest so stark unter die Arme greifen, dass diese Chancen haben, auch diese zweite Infektionswelle zu überstehen.
Was halten Sie von der Thematik Unternehmerlohn? Das ist ja gerade für Kleinstunternehmen ein erhebliches Problem, dass sie eben zwar natürlich, wie Sie auch beschrieben haben, ihre Betriebsausgaben da eine Unterstützung erhalten, aber für die, die quasi dann sich auch aus ihrem Betrieb bisher einen eigenen Lohn gezahlt haben, das können sie damit nicht kompensieren. Da gibt es zwar dann theoretisch die Möglichkeit, Hartz IV zu beantragen, aber das ist natürlich dann auch für viele mit extremen Einschnitten verbunden. Es gibt nun immer wieder Rufe dazu, auch einen solchen Unternehmerlohn über diese staatlichen Hilfen zu ermöglichen. Ja, was halten Sie davon?
Ich habe viel Sympathie dafür. Klar, jemand, der hart geschuftet hat über viele Jahre und vielleicht 2.500 netto mit nach Hause nimmt, sagt, ja, das habe ich mir als Unternehmer oder auch als Solo-Selbstständiger verdient und der soll jetzt von 900 Euro, also Hartz IV Grundsicherung, leben. Das ist verdammt hart. Das ist wirklich verdammt hart. Aber andererseits muss man halt auch schauen, dass man gerecht und fair bleibt allen gegenüber. Was passiert mit den Leuten, die als Angestellter 2.500 Euro netto verdient haben, die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben, Sozialversicherung eingezahlt haben, arbeitslos werden und dann eben auch nach einiger Zeit auf diese Grundsicherung zurückfallen. Wieso behandelt man die dann schlechter als den Unternehmer oder die Unternehmerin? Das kann man nicht wirklich gut erklären. Und da, also bei aller Sympathie, muss man halt auch gucken, dass man Menschen fair und gleich behandelt und nicht jetzt unterschiedliche Kategorien einführt. Dann ist man ganz schnell dabei, was will man machen mit Hartz IV? Soll man den Hartz IV-Satz nicht erhöhen und großzügiger gestalten? Ja, habe ich auch vor der Krise schon argumentiert, dass wir bei der Grundsicherung großzügiger sein müssen und auch weniger Bedingungen knüpfen müssen. Das ist übrigens geschehen. Jetzt in dieser Krise sind die Bedingungen, um die Grundsicherung zu erhalten, sind abgeschmolzen worden. Auch Vermögensprüfungen sind ausgesetzt worden. Also für mich ist es eine Frage, man muss dann schon genau schauen, dass man die Menschen, dass man alle wirklich die gleichen Chancen und die Gleichbehandlung gibt. Und das ist mein Kernproblem mit diesem Unternehmerlohn, bei aller Sympathie.
Es gibt noch einen anderen, wenn man ihn so nennen kann, Evergreen dieser Krise. Das ist die Frage der Unternehmensinsolvenzen, der Sonderregelungen dazu. Seit dem 1. Oktober gilt die Insolvenzantragspflicht für zahlungsunfähige Unternehmen wieder. Das heißt, Unternehmen, die gerade ihre Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen können, die also Kreditraten und Ähnliches nicht mehr zahlen können, die müssen das seit Anfang Oktober zugeben, müssen das also wieder anmelden. Eine andere Regelung ist immer noch ausgesetzt, und zwar bis Ende des Jahres. Die betrifft die überschuldeten Unternehmen, also Unternehmen, die aufgrund ihrer aktuellen Einnahmen perspektivisch nicht in der Lage sein werden, diese Kredite, die sie aufgenommen haben, zurückzuzahlen. Diese überschuldeten Unternehmen müssen das weiterhin nicht angeben, müssen das erst ab dem 1. Januar perspektivisch. Angesichts dieser zweiten Welle, angesichts eines sich jetzt doch ja relativ stark ankündigenden zweiten Lockdowns, ist es da nicht zwingend erforderlich von politischer Seite, diese Regelung wenigstens für die überschuldeten Unternehmen dann über den 1. Januar noch hinaus auszudehnen?
Die kurze Antwort für mich ist nein, dass es nicht weiter ausgedehnt werden soll, denn natürlich haben wir sehr, sehr viele überschuldete Unternehmen, aber überschuldet heißt auch, wenn ich als Unternehmer überschuldet bin, dass ich anderen Geld und Leistungen schulde. Das ist nicht nur eine Bank, wo ich vielleicht einen Kredit aufgenommen habe, sondern es sind häufig auch Geschäftspartnerinnen und Partner, also Zulieferer, die mir Waren liefern oder mit denen ich, von denen ich etwas erhalten habe. Und die Idee dieser Insolvenzantragspflicht ist im Prinzip ja auch die anderen zu schützen. Also einmal klar Schiff zu machen, eben diese Verbindlichkeiten, Schulden nicht so groß werden zu lassen, dass dann der Schaden für die anderen im Fall einer Insolvenz meines Unternehmens dann für die anderen so riesig groß ist. Es ist zum Zweiten auch immer die Idee, dass man das Unternehmen selbst noch eine zweite Chance geben könnte. Denn eine Antragspflicht auf Insolvenz heißt ja nicht, ich mache morgen zu und bin pleite und alles wird ausgeräumt und das war's. Sondern das ist ja dann der Versuch, der in der Regel die Gerichte einem einräumen, zu sagen, so, schau mal, wie du deine Verbindlichkeiten verhandeln kannst. Vielleicht kannst du nur Teile zahlen oder die Zahlungen strecken oder bessere Konditionen haben, sodass du vielleicht doch noch als Unternehmer eine Chance hast, in der Zukunft weiterzumachen. Also es geht nicht darum, jetzt das Unternehmen per se zuzumachen, sondern zu schauen, gibt es da noch eine Möglichkeit, das Ganze zu drehen und das Unternehmen weiter zu betreiben. Und man hat das jetzt verzögert, man hat das jetzt im März hat man das ausgesetzt. Die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen ist massiv zurückgegangen in diesem Jahr. Also im August 2020 im Vergleich zum Vorjahr, August 2019, sind die Unternehmensinsolvenzen um 35.000 haben abgenommen. Das muss man sich mal vorstellen. In einer so tiefen Krise nimmt die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen massiv ab. Das heißt, es gibt ganz viele Unternehmen dort im Markt, die eigentlich nicht überlebensfähig sind und die pleite gehen werden. Man hat das lediglich durch diese Verzögerung der Antragspflicht jetzt verzögert. Und jetzt ist halt die große Sorge, was passiert im Januar, wenn dann vielleicht ganz, ganz viele, wenn wir auf einmal so eine riesige Welle von Unternehmensinsolvenzen haben, wozu führt das? Und eine Sorge ist, dass manche Banken in Schieflage kommen, weil wenn Unternehmen pleite sind, dann werden sie natürlich erstmal ihre Bankkredite nicht zurückzahlen können. Dann könnten da durch die Insolvenzen auch Menschen arbeitslos werden, weil auch das ist eins der ersten Dinge, die Unternehmen tun werden, die in Schieflage kommen, dass sie ihre Beschäftigten entlassen, sagen, tut mir leid, ich kann das nicht. Und dann steigt die Arbeitslosigkeit, dann ist die Sorge, dass darüber auch die Menschen weniger Einkommen haben, weniger konsumieren können. Und dann ist die Sorge, dass wir nach der ersten und zweiten Infektionswelle dann eine Welle von Unternehmensinsolvenzen haben, die deutsche Wirtschaft wiederum nach unten treiben könnte, hart treffen könnte. Und wie stark diese Welle sein wird, wissen wir nicht. Aber ich befürchte, sie wird massiv sein. Wie gesagt, weil eben nicht nur wegen der Tiefe der Wirtschaftskrise jetzt, sondern auch, weil wir durch diese Aussetzung der Antragspflicht bisher kaum Unternehmensinsolvenzen hatten.
Wenn wir uns diesen Maßnahmenkatalog anschauen, der jetzt zur Diskussion steht heute zwischen der Bundeskanzlerin und den Länderchefs, der vermutlich auch dann in irgendeiner Form vereinbart wird. Das ist natürlich sehr kontrovers. Gerade die betroffenen Branchen sind im Aufruhr. Es werden Brandbriefe geschrieben. Sie sind ja nun, auch das haben wir schon mehrfach hier thematisiert, ein Berater der Bundesregierung. Was können Sie uns darüber sagen, wie dieser Beratungsprozess in den letzten Tagen und Wochen gelaufen ist?
Man hat natürlich im Sommer schon überlegt, wenn jetzt eine zweite Welle kommt, wie reagiert man drauf? Und das hat einmal eine Komponente, eine Dimension über die Gesundheit mit Restriktionen. Welche Restriktionen will man auflegen? Es hat aber natürlich auch eine wirtschaftliche Komponente. Was muss man tun, damit die Wirtschaft am Laufen bleibt und dass der Schaden so gering wie möglich gehalten wird? Und das, was ich überraschend finde, ist, dass man sich bei den Maßnahmen nicht einig ist. Dass einfach sehr viele, auch vor allem aus den Bundesländern, von den Ministerpräsidenten, so ein bisschen ihre Chance wittern, Sichtbarkeit zu gewinnen, Popularität zu gewinnen, sich zu etablieren. Und das ist für mich eigentlich extrem negativ, dass diese Lehre aus der ersten Welle nur die Einheit, das politische Einheit, ein klares Signal an die Menschen im Land zu sagen, wir stehen zusammen, wir haben eine gemeinsame Strategie, nur gemeinsam werden wir das einigermaßen gut schaffen, dass man diese Lehre komplett über Bord geworfen hat. Das hat sicherlich etwas mit dem Wahlkampf schon zu tun für kommendes Jahr, dass die Kandidaten in der CDU und CSU sich versuchen zu positionieren und da voneinander zu profitieren oder gegeneinander zu kämpfen. Also meine Sorge ist im Augenblick, dass zu viele ziemlich egozentrisch versuchen, sich selbst zu etablieren oder zu profilieren und dass das zu Lasten einer Einheit geht und dass die Menschen in Deutschland das sehr wohl wahrnehmen. Das ist das Erste. Beim Zweiten, die wirtschaftliche Komponente. Ich glaube, hier hat man schon einen klaren Plan. Und der klare Plan heißt letztlich, die Maßnahmen, die übers letzte halbe Jahr gut funktioniert haben, fortzusetzen, weiterzumachen. Kurzarbeitergeld ist ein typisches Beispiel, das hat man schon vorher verlängert, wo man gesagt hat, nein, das machen wir nicht nur bis März nächsten Jahres, sondern wir sagen schon jetzt bis Ende 2021 gibt es dieses Kurzarbeitergeld. Die große Frage, die jetzt in der Diskussion natürlich steht, ist die Frage der Überbrückungshilfen. Diese Möglichkeit, 3 Monate der Betriebskosten durch den Staat erstattet zu bekommen, um halt durch eine schwierige Phase durchzukommen. Ich erwarte auch da, dass man das nochmal verlängern wird, aber auch reformieren wird, sodass es leichter wird für Unternehmen, da Zugang zu haben. Und andere Maßnahmen, Fördermaßnahmen, auch steuerliche Möglichkeiten. Ich glaube, viel ist die Überlegung, was hat gut funktioniert, wie können wir das verlängern? Vielleicht eine spannende Frage für mich ist die Mehrwertsteuersenkung. Hat man ja auch gesenkt von 19% auf 16%, von 7% auf 5%. Und das war recht teuer. Das hat ungefähr 20 Milliarden Euro für ein halbes Jahr jetzt gekostet. Und da bin ich mal gespannt, ob man das verlängert, weil mein Bauchgefühl ist eher nicht, weil es eben sehr teuer ist und irgendwie auch nicht besonders populär war. Das ist interessant, wenn die Menschen nicht direkt spüren, dass sie mehr Geld in der Tasche haben, dann ist eine Maßnahme nicht populär. Und das trifft auf die Mehrwertsteuersenkung zu. Also da bin ich mal gespannt. Also wirtschaftspolitisch, glaube ich, besteht ein recht klarer Kurs. Da weiß man, was man tut und was man wann tut. Aber von den Restriktionen, von den Maßnahmen her, da befürchte ich, ist die Politik im Augenblick zu egoistisch. Und mein Gefühl ist auch, die Bundeskanzlerin hat einen klaren Kurs, aber sie kann das eben nicht alleine entscheiden, sondern braucht die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten von den Ländern, die eben im Augenblick nicht mitziehen.
Dann lassen Sie uns doch nochmal eben auf 2 Studien gucken, die zwar aus letzter Woche stammen, aber uns trotzdem vor dem Hintergrund dieser neuen Lockdown-Diskussion zu denken geben sollten. Bei beiden geht es um die Aussichten der kleineren und mittelständischen Unternehmen, einmal in den 5 größten europäischen Volkswirtschaften, einschließlich Deutschland, und dann einmal nur in Deutschland. Kurz zusammengefasst gibt es einmal eine Studie der staatlichen Bank KfW, also der, die einen großen Teil der wirtschaftlichen Hilfen hier bei uns für die Corona-Pandemie managt. Die kommt zu dem Schluss, dass innerhalb dieses Jahres wegen der Pandemie mehr als 1 Million Jobs bei kleinen und mittelständischen Unternehmen wegfallen werden. Die andere Studie kommt von der Unternehmensberatung McKinsey. Die haben sich im August unter kleinen und mittelständischen Unternehmen, kurz KMUs, in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien umgehört und kommen zu dem Schluss, dass mehr als die Hälfte der KMUs in den 5 größten europäischen Volkswirtschaften damit rechnen, innerhalb der nächsten 12 Monate ihre Geschäfte aufgeben zu müssen. Diese Studie basiert auf einer Umfrage, wie gesagt, aus dem August, also vor dem Ausbruch der zweiten Welle. KMUs beschäftigen laut der aktuellsten Werte, die ich finden konnte, in der EU allgemein rund 2/3 der Menschen, generieren etwas mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung in der EU. Haben Sie die Ergebnisse dieser Studien überrascht?
Nein, die haben mich nicht überrascht. Das ist in einer Marktwirtschaft so, dass ein Unternehmen, das für ein Jahr praktisch keine Umsätze macht, kaum überleben kann. Denn ein Unternehmen hat Kosten, muss Menschen, Gehälter, Löhne zahlen, muss den Betrieb am Laufen halten. Und die allermeisten können eben mal ein Jahr ohne oder mit geringen Umsätzen nicht wirklich überleben. Und das ist die Realität, zumal ja dazu kommt, dass die Unsicherheit über die Zukunft enorm ist. Wir haben ja auch am Anfang darüber gesprochen, es wäre völlig naiv jetzt zu sagen, es kommt die zweite Welle, dann ist sie vorbei, dann ist alles gut. Wir werden uns auch im kommenden Jahr auf eine dritte, auf eine vierte Welle wahrscheinlich einstellen müssen, wenn man den Virologen glaubt, die sagen, es wird eben nicht so schnell ein Impfstoff da sein und sofort die gesamte Bevölkerung geimpft sein. Und Unternehmen versuchen dann auch in die Zukunft zu schauen. Und wenn sie realisieren, sie sind jetzt schon sehr hart getroffen, in meisten Fällen sind das ja familiengeführte Unternehmen. Das ist jetzt nicht irgendwie ein börsennotiertes Unternehmen, die dann sagen, okay, ich bin hier nur Manager, mach was anderes, sondern das sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die da ihr Unternehmen führen und häufig auch all ihr privates Kapital und nicht nur Arbeit, sondern auch Kapital reinstecken. Und wenn sie dann eben nicht den Silberstreif am Horizont sehen, sondern sagen, ich bin jetzt schon so geschwächt und habe so hohe Kosten und Ausgaben, musste mich so massiv verschulden auch. Wenn ich da keine Perspektive habe, dann macht es doch besser Sinn, jetzt die Reißleine zu ziehen, als das nochmal ein Jahr oder zwei weiterzumachen. Und das ist einfach die Situation für sehr viele Unternehmen, nicht nur in der Gastronomie oder bei den Events oder bei den Kundschaffenden, sondern eben auch in anderen Branchen. Und ja, das ist die Problematik, auch wenn ich vielleicht noch, doch auch nochmal ein, also Sie haben die Studien angesprochen, man sieht auch Unterschiede über Länder hinweg und eins der positiven Elemente ist, dass Deutschland, die Unternehmen, die kleinen, mittleren Unternehmen in Deutschland recht robust sind und das ist wirklich bemerkenswert, das ist dieser berühmte deutsche Mittelstand, der mittelständische Unternehmen, Familienunternehmen, die häufig schon Jahrzehnte familiengeführt sind, häufig auch schon in der x-ten Generation, die eben eine sehr langfristige Perspektive haben, die nie wirklich da ihr Unternehmen auf Kante genäht haben, sondern immer auch große Reserven gehabt haben, sehr vorsichtig agiert haben, sehr auch weitblickend agiert haben. Und das Schöne ist, dass viele dieser Unternehmen jetzt realisieren, dass ist eine Stärke, ebenso vorsichtig zu agieren. Und viele haben sich auch nochmal mit Liquidität, mit Bankkrediten eingedeckt. Also ja, das erhöht die Verschuldung, aber viele haben zum Glück auch den Liquiditätspuffer, um jetzt nochmal ein paar Monate mit weniger Umsätzen zu verkraften. Aber Sie haben recht, also viele Unternehmen stehen an der Grenze ihrer Existenz und viele werden es auch in den kommenden Jahren, im kommenden Jahr nicht überleben.
Sie haben die Unterschiede zwischen den Ländern angesprochen. Es gibt natürlich, wie gesagt, die Situation in Deutschland ist dann vergleichsweise gut. Wenn man sich das etwa das Beispiel Spanien anguckt, dort ist das alles nochmal wesentlich dramatischer. Trotzdem, das sind natürlich unsere Nachbarländer, das sind unsere Exportmärkte, es sind Länder, mit denen wir wirtschaftlich stark vernetzt sind. Insofern sind natürlich auch, wenn es dort zu einem, ja, man kann es ja wirklich katastrophalen Zusammenbruch nennen, in diesem Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen, dann geht das ja nicht spurlos an uns vorbei. Wie kann man darauf aus einer deutschen Perspektive reagieren, außer indem man jetzt immer wieder appelliert, doch jetzt bitte mal diesen europäischen Hilfsschirm jetzt wirklich umzusetzen und einzubringen. Also welche Möglichkeiten gibt es da aus deutscher Perspektive eben da gesamteuropäisch zu helfen?
Gibt es relativ wenig Möglichkeiten. Dieser Europäische Wiederaufbaufonds wird auch da nicht wirklich viel helfen, weil da geht das Geld ja an den Staat, der Investitionen für Klimaschutz, für Digitalisierung tätigen soll. Das kommt also nicht wirklich bei den Unternehmen an. Ich sehe eigentlich innerhalb der jetzigen Strukturen kaum eine Möglichkeit. Das vielleicht Einzige, was wir häufig vergessen, sind Direktinvestitionen. Also das die Unternehmen, die tiefe Taschen haben, gibt durchaus einige, die sagen, jetzt ist auch eine Chance, international zu investieren, dass die beispielsweise, dass es einen Zusammenschluss gibt von Unternehmen, über Grenzen auch hinweg. Das ist häufig nicht gewollt. Ja, Sie erinnern sich an die Diskussion mit den Heuschrecken, dass es dann heißt, oh, dann kommen hier ausländische Unternehmen und kaufen unsere tollen Unternehmen auf. Das ist doch grauenvoll. Die gleiche Diskussion gibt es auch in Italien und in Spanien, dass man da jetzt nicht unbedingt super gerne in meisten Fällen ein deutsches Unternehmen hat, die kommen und dann das einheimische mittelständische Unternehmen aufkaufen, das irgendwie seit 40 Jahren Familienhand war. Ich würde mir wünschen, dass wir da mehr Offenheit haben, denn das ist durchaus eine wichtige Chance in dieser Krise, ist eine Konsolidierung, dass eben es zu Fusionen, zu Zusammenschlüssen kommt, auch über Grenzen hinweg. Das wäre für Europa wahnsinnig wichtig, dass wir eben nicht mehr so nationale Märkte haben, die sich national versuchen abzuschotten, sondern wirklich offene Grenzen, dass dadurch auch wirklich europäische Unternehmen entstehen. Das wäre für mich eigentlich etwas Wünschenswertes, dass es zu einer solchen Konsolidierung kommt. Eigentlich ist es doch egal, wem das Unternehmen in meiner Stadt gehört, bei dem ich beschäftigt bin, ob das jetzt ein Einheimischer ist oder ob das jemand woanders ist. Es geht doch darum, wie das Unternehmen geführt wird und wie viel Verantwortung diese Person oder Personen übernehmen, denen das Unternehmen gehört und wo sie produzieren und ob die Arbeitsplätze sicher sind. Und darum sollte es eigentlich gehen. Und in dieser akuten Phase sehe ich das als eine Möglichkeit, eine Chance, die wir viel stärker uns anschauen sollten, ob es solche Konsolidierungsmöglichkeiten gibt. Und das würde dann auch dazu führen, dass solche Unternehmen dann resilienter sind, weil sie halt größer sind, internationaler aufgestellt sind, flexibler sind. Aber gleichzeitig muss man sagen, das ist sicherlich in vielen Fällen nicht nur Option. Also das ist jetzt auch keine Patentlösung, aber in eine solche Richtung wäre es eigentlich gut, wenn man gehen könnte.
Herr Fratscher, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Graydon.
Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der bekannte Aufruf, diesen Podcast können Sie natürlich hören. Sie können ihn auch abonnieren in so ziemlich jeder Ecke des Internets, wo so etwas möglich ist. Sie können aber auch immer gerne Ihre Freunde und Bekannten darauf hinweisen, dass es diesen Podcast gibt und dass man ihn so ziemlich überall hören und abonnieren kann. Wenn Sie darüber hinaus Fragen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns darüber immer sehr. Am besten per E-Mail an info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.